20 bis 35 als Predigttext. Da ging Petrus zu den Männern hinunter und sagte: Ich bin der, den ihr sucht. Was führt euch zu mir? Wir kommen vom Hauptmann Cornelius, antworteten sie, einem frommen und gerechten Mann, der an den Gott Israels glaubt und bei der ganzen jüdischen Bevölkerung in hohem Ansehen steht. Er hat von einem heiligen Engel den Auftrag erhalten, dich in sein Haus einzuladen, um zu erfahren, was du ihm zu sagen hast. Als Petrus das hörte, bat er die Männer herein und sorgte dafür, dass sie bei Simon übernachten konnten. Gleich am nächsten Morgen machte sich Petrus mit ihnen auf den Weg, begleitet von einigen Brüdern aus Joppe, und am darauffolgenden Tag kamen sie in Caesarea an. Cornelius, den es seine Verwandten und seine engsten Freunde zu sich eingeladen hatte, erwartete sie bereits. Als Petrus durch das Hoftor trat, kam Cornelius ihm entgegen und warf sich ehrfurchtsvoll vor ihm nieder. Doch Petrus zog ihn wieder hoch. Steh auf, sagte er, ich bin auch nur ein Mensch. Und während er sich mit Cornelius unterhielt, betrat er das Haus. Überrascht sah er die vielen Leute, die sich dort zusammengefunden hatten. Ihr wisst sicher, sagte er zu ihnen, dass es einem Juden nicht erlaubt ist, engeren Kontakt mit jemand zu haben, der zu einem anderen Volk gehört oder ihn gar in seinem Haus zu besuchen. Aber Gott hat mir unmissverständlich klar gemacht, dass man keinen Menschen als unheilig oder unrein bezeichnen darf, nur weil er kein Jude ist. Daher habe ich auch keine Einwände gemacht, als man mich einlud, hierher zu kommen. Und nun lasst mich wissen, aus welchem Grund ihr mich geholt habt. Cornelius erwiderte, vor 3 Tagen hatte ich mich zur gleichen Zeit wie jetzt, nachmittags gegen 3 Uhr, hier in meinem Hause zum Gebet zurückgezogen, als plötzlich ein Mann in einem leuchtend weißen Gewand vor mir stand. Cornelius, sagt er, Gott hat dein Beten erhört und er weiß sehr wohl, wie viel Gutes du den Armen tust. Schicke daher Boten nach Joppe zu einem Simon mit dem Beinamen Petrus und lade ihn zu dir ein. Er ist bei dem Gerber Simon zu Gast, dessen Haus direkt am Meer liegt. Daraufhin schickte ich sofort einige Leute zu dir und du bist so freundlich gewesen, zu uns zu kommen. Nun sind wir alle hier in Gottes Gegenwart versammelt, um zu hören, was du uns im Auftrag des Herrn zu sagen hast. Wahrhaftig, begann Petrus, jetzt wird mir erst richtig klar, dass Gott keine Unterschiede zwischen den Menschen macht. Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Ihr Lieben, wenn ich das so lese, muss ich innerlich schmunzeln, weil ich mir den Petrus vorstelle. Als der Cornelius Hauptmann zu ihm sagt, wir sind gespannt, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Da habe ich so in meinem Geiste gedacht, der Petrus hat sich das wahrscheinlich auch gefragt. Weil er keine Ahnung hatte, was ihn erwartete. Das war Neuland, vollkommenes Neuland, was hier geschah. Und ich glaube, wir können uns diesen Schritt, den Petrus hier gegangen ist, gar nicht ermessen, noch nicht mal mit folgendem Beispiel. Denn am 20. Juli 1969 geschah etwas Denkwürdiges. Neil Armstrong setzte als erster Mensch seinen Fuß auf den Mond und sagte, ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein großer für die Menschheit. Was für die Menschen unmöglich galt, also noch einige Jahre im Grunde genommen vorher, das war auf einmal möglich. Ein Menschheitstraum wurde Wirklichkeit. Und so manche Vision, die so im Raum steht oder stand, wurde belächelt, abgetan, was heute Normalität ist. Einer der größten Irrtümer war die Aussage von Ken Olson 1977, als er sagte, es gibt keinen Grund, warum jeder einen Computer zu Hause haben sollte. Oder der von Thomas Watson 1943, das war einer der führenden Köpfe bei IBM, also die dann Computer bauten später und so. Ich denke, dass es weltweit einen Markt für vielleicht 5 Computer gibt. Wie man sich doch irren kann. Und so über das eine oder andere, da können wir schmunzeln. Aber es gibt auch unter uns Dinge, die wir uns nicht vorstellen können, die in unseren Kopf nicht hineinpassen, wo wir sagen, unmöglich, geht nicht. Oder schwer vorstellbar sind. Was der Apostel Petrus erleben sollte, das passte in seine Welt, in seinen Erfahrungshorizont, in seinen Kopf nicht hinein. Gott mutete ihm zu, sein Weltbild, sein Gottesverständnis, sein Glaubensbild, ja, vom Fuß auf den Kopf zu stellen. Und das Erstaunliche ist, finde ich, Petrus hat das mit sich machen lassen. Er hätte sich auch verweigern können. Aber ihr Lieben, es hat auch etwas Überzeugungskraft gebraucht, von Gott Überzeugungskraft. Denn was in unserem Predigtext nicht steht, ist aber wichtig und gehört dazu. Der Petrus in der Mittagszeit sammelt sich zum Gebet auf dem Dach des Hauses des Gerbers Simon. Im Übrigen ist das schon eine Gratwanderung. Gerber sind unrein. Eigentlich dürfte er dort auch nicht unbedingt sein. Aber nun ja, das ist gerade so eine Grauzone. Und während er betet, hat er eine innere Schau, eine Vision, wo vom Himmel ein Tuch runterkommt mit Tieren drin, die für einen Juden unrein gelten. Und er hört, wie Gott zu ihm sagt, Mahlzeit, nein, iss. Und sich Petrus echauffiert und sagt, nein, das geht nicht, das ist unrein, so etwas tue ich nicht. Nach dem dritten Mal, wo Gott das bekräftigt und sagt, nenn nicht unrein, was ich rein nenne, sagt er, okay. Das habe ich jetzt vielleicht verstanden, aber er hat noch nicht verstanden, wofür Gott das tut. Das war ja bloß eine Öffnung des Petrus für den nächsten Schritt und das war ein Quantensprung. Dass nämlich dann diese Männer vor dem Haus standen und Petrus dann mit ihnen zum Haus des Cornelius ging. Petrus geht zu einem Nicht-Juden, das ist No-Go. Und dann noch in das Haus hinein, das ist ja noch mehr No-Go, das geht ja nun gar nicht, weil da macht er sich ja unrein. Und die ganze Reinigungszeremonie hinterher, das ist ja Arbeit und. Aber er geht, weil Gott zuvor zu ihm gesagt hatte, nenn nicht unrein, was ich rein nenne. Ich weiß nicht, was in dem Kopf von Petrus abgegangen ist. Welche Synopsen der versucht hat zu schalten und sie gingen nicht zu schalten. Und sagt, ich kapiere das nicht. Herr, aber weil du bist, tue ich etwas. Etwas, was nicht in meinen Horizont hineinpasst. Etwas, was nicht in meinen Glauben hineinpasst. Etwas, was eigentlich dem Gesetz widersteht. Das kann ich doch nicht tun. Aber Herr, ich vertraue dir. Du bist irgendwie größer. Und ich vertraue darauf, dass du keine Fehler machst. Und dass du, was du sagst, richtig ist. Auch wenn ich es nicht verstehe. Auch wenn es nicht in das hineinpasst, in dem ich groß geworden bin. Das geht mit meiner Frömmigkeit nicht überein. Aber er geht. Der Petrus geht. Und vielleicht auf dem Weg, was will ich dort? Was soll ich dort? Ich habe nichts. Ich habe nichts zu geben. Ich habe nicht eine Idee davon, was die von mir wollen. Ein römischer Hauptmann. Übrigens, Römer war der ja auch noch. Verhasste Besatzungsmacht. Auch das noch. Aber Gott bereitete den Petrus vor durch diese Vision. Und auf der anderen Seite hatte Cornelius, so haben wir gehört, einige Tage vorher nicht nur eine Vision, so wie es hier steht, scheint es gewesen zu sein, dass ein Engel leibhaftig vor Cornelius stand und zu ihm sagte: Cornelius, deine Gebete sind erhört, da gibt's den Petrus, ruf ihn. Und er tut es. Wer ist eigentlich der, der hier handelt? Gott. Gott handelt. Gott legt dem Petrus etwas auf das Herz und auch dem Cornelius, einem Heiden, der, ein Römer, der an den Gott der Juden glaubt. Und jetzt geschieht dieser Quantensprung, dass Gott beide zusammenführt. Menschlich wären die nie zusammengekommen. Menschlich wären die sich aus dem Weg gegangen, zumindest der Petrus wäre dem Cornelius aus dem Weg gegangen. Mit dem habe ich nichts zu schaffen. Der gehört nicht dazu. Und das ist die Größe Gottes, der unsere Grenzen überwindet. Und der sich davon nicht beeindrucken lässt, sondern der weiß, was er will und was er vorhat. Aber er ruft dazu Menschen. Er ruft Menschen eben auch in den Gehorsam. Cornelius hätte sagen können: Wow, mächtig gewaltig, was hier passiert. Aber was soll ich dann den Petrus rufen? Was will der? Was hat der mir schon zu sagen? Was hat er mir zu geben? Aber da war in seinem Herzen etwas hineingefallen von Gott, was ihn drängt und sagte: Ja, dem gebe ich nach. Da öffne ich mich dafür. Auch wenn ich nicht weiß, was da kommt, er muss auch etwas aus der Hand geben. Ein Hauptmann, der Kontrolle hat, muss Kontrolle abgeben. Weil was mit Petrus kommt, hat er nicht in der Hand. Und er legt sich in Gottes Hand. Kontrolle abgeben. Und auf der anderen Seite der Petrus, dem Gott einen Auftrag gibt, etwas Unmögliches zumutet. Und auch der Petrus muss was aufgeben. Er muss seine bisherige Gottesvorstellung, sein Gottesbild aufgeben. Er muss die Grenzen seiner Frömmigkeit überschreiten. Das ist eine echte Herausforderung. Sich nicht einzugrenzen und sagen, so ist es und nicht anders. Und der andere hat in das so ist es und nicht anders hineinzupassen. Aber Gott sagt, ich habe Größeres vor. Petrus, geh. Und so geschieht es. Ihr Lieben, darf Gott unsere Grenzen sprengen? Darf er uns in unserem Leben unterbrechen? Darf er in unser Leben hineinsprechen? Darf er zu dir und zu mir etwas sagen, wo wir sagen würden: Herr, das ist unmöglich. Das geht nicht. Das widerstrebt all dem, was ich gelernt habe. Darf Gott unseren geistlichen Horizont erweitern? Aber auch, lässt du dich von Gott ansprechen? und lässt du dich von Gott unterbrechen? Petrus tat es. Er war ja im Gebet. Er hätte sagen können, Gott, lass mich beten. Stör mich jetzt nicht. Aber es ist ja ein Zwiegespräch. Und Petrus hatte gewiss so seine Gedanken und was er so vor Gott brachte. Und Gott antwortete ganz anders. Auch das ist sich unterbrechen lassen in dem, was auf unserem Herzen ist, was in unseren Gedanken ist. Und das muss nicht Gottes Gedanke sein. Seine Gedanken sind viel höher als unsere Gedanken. Und manchmal macht das, wie er zu uns redet, was er zeigt, was er im Herzen anrührt, was er in die Gedanken hineingibt für uns, keinen Sinn. Aber bei Gott, weil er viel weiter schaut. Lassen wir uns darauf ein. Petrus tat es, obwohl das nicht sein Plan war, was dann folgte. Oswald Chambers hat eine Andacht geschrieben und sie überschrieben mit Lass Raum für Gott. Als Arbeiter Gottes müssen wir lernen, für Gott Platz zu machen, ihm Ellenbogenfreiheit zu lassen. Wir erwägen und berechnen und sagen, dass dies und jenes geschehen werde und vergessen dabei ganz, für Gott Raum zu lassen, damit er eingreifen kann, wie es ihm gefällt. Wären wir überrascht, wenn Gott in einer Art und Weise in unsere Versammlung oder in unsere Predigt hineinkommen würde, wie wir es nie erwartet hätten? Erwarte nie, dass Gott auf irgendeinem besonderen Weg kommt, doch erwarte ihn. Dies ist die beste Art, ihm Raum zu lassen. Erwarte sein Kommen, doch erwarte ihn nicht in einer bestimmten Weise. Mögen wir Gott auch noch so gut kennen, die große Aufgabe, die wir zu lernen haben, ist zu wissen, dass er in jeder Minute hereinbrechen kann. Wir sind geneigt, dieses Element der Überraschung zu übersehen. Und doch wirkt Gott nie anders. Plötzlich berührt Gott unser Leben. Da es aber Gott wohl gefiel. Wir wissen nicht, was Gott wohl gefällt, aber er weiß es und was er dir und mir geben und sagen will. Das ist die Herausforderung, die wir auch herauslesen aus der Apostelgeschichte, aus dieser Geschichte. Lass dein Leben beständig so mit Gott verbunden sein, dass seine überraschende Gewalt, so schreibt Chambers, sowohl zur Rechten als auch zur Linken hervorbrechen kann. Sei immer in einem Zustand der Erwartung und sieh zu, dass du Raum lässt für Gott, damit er eingreifen kann, wie es ihm gefällt. So Ende dieser Andacht. Ja, Petrus erlebt einen Quantensprung und Gott revolutioniert sein Glaubensleben. Das hat er aber nicht nur mit Petrus vor, sondern auch mit dir und mit mir. Ihr Lieben, Gott hat seine Gebote und seine Gesetze nicht aufgehoben, indem er sagte, nenn nicht unrein, was ich rein nenne. Gott bleibt in seinem Rahmen. Und wir könnten das jetzt auch falsch verstehen, indem wir sagen, alles ist beliebig, alles ist erlaubt, Gott nennt alles rein. Nein. Worum geht es Gott? Es geht Gott um den Menschen. Und da sind wir alle unrein, alle Sünder. Und da sagt Gott zu Petrus, verschließ dich nicht. Verschließen wir uns nicht vor dem Nächsten, den uns Gott dann gibt, wo uns beauftragt. Weil Gott schaut nicht auf das Ansehen der Person, sondern Gott schaut zuallererst auf sein Herz. Und da sind wir alle drin, woher wir kommen, aus Osten, Westen, Süden, Norden, aus welcher Kultur auch immer, aus welchem Hintergrund, sozial, religiös, Gott will jeden Menschen erreichen, für sich gewinnen. Darum geht es. Und Gott ist darin souverän in seinem Wort und in seinem Handeln. Und da geht es nicht um uns, nicht um dein und um mein Glaubensverständnis. Und es geht nicht um die eigene Überzeugung, die der Maßstab ist, sondern Gott ist der Maßstab. Was das für den Einzelnen bedeutet, das erfahren wir im täglichen Leben. Vielleicht für den einen bedeutet es, sich für Gott zu öffnen, Gott das eigene Leben anzuvertrauen, die Kontrolle über das eigene Leben loszulassen, sich von Gott rufen zu lassen und ganze Sache mit ihm, mit Jesus Christus zu tun. Und für den anderen kann es bedeuten, einen Glaubensschritt zu gehen, etwas zu wagen, was bisher unvorstellbar gewesen ist. So wie Petrus, den Jesus rief und sagt, dann komm raus aus deiner Sicherheit, aus dem Boot und wage den Glauben, steig auf das Wasser, was immer das Wasser dann noch ist. Ja, Petrus wurde aufgefordert, Unmögliches zu tun, in das Haus dieses Heiden und Römers Cornelius zu gehen. Aber er tut es. Gott sprengt deine und meine Grenzen. Warum? Weil er Menschen heilen will, weil er sie reinigen will, weil er sie retten will, egal woher sie kommen. Egal, ob sie mir genehm sind oder nicht. Egal, was es mir ausmacht. Wenn dich Gott ruft, dann ist das nicht der Maßstab, was ich denke, sondern meine Antwort kann dann nur der Gehorsam sein, wenn es Gottes Weg ist. Darum, lass Raum für Gott, dich zu überraschen, dich anzusprechen, dich zu gebrauchen, damit er eingreifen kann. Und wenn du nicht weißt, was du sollst und was du sagen oder tun sollst, so ist es dem Petrus bestimmt auch gegangen. In dem Moment, wo er vor Cornelius war, empfing er, was er brauchte. Zum Gehorsam kommt dann das Vertrauen zu Gott, dass er zur rechten Zeit das Rechte gibt. Amen.